Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Duncker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und in der 32. Ausgabe unseres Podcasts sind wir heute ganz am Puls der klinischen kardiologischen Medizin. Unser Thema ist der Europäische Kardiologenkongress, der ESC 2025, der dieses Jahr in Madrid stattgefunden hat. Und da geht es heute um natürlich wichtige neue Studien und wichtige Leitlinien und um den ESC-Kongress optimal aufzubereiten, habe ich mir Verstärkung geholt und heute darf ich Professor Dr. Renate Schnabel begrüßen, die genau wie ich selbst in Madrid vor Ort war und aus erster Hand heute berichten muss. Renate Bonin Schnabel ist stellvertretende Klinikdirektorin der Klinik und Poliklinik für Kardiologie am Herz- und Gefäßzentrum des Universitätsklinikums in Hamburg-Eppendorf. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Renate.
Ja, ich freue mich ebenso. Hallo zusammen.
Ja, Renate, wir müssen einen Einstieg finden. Der ESC-Kongress ist der größte Kardiologenkongress der Welt geworden. Über 33.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren in Madrid. Wie war es für dich dort?
Ja, also es ist immer wieder faszinierend. Die Tage sind so vollgestopft mit Neuheiten, neuen Studien, neuen Leitlinien. Man rauscht da so durch. Kongresszentrum war diesmal super. Das war sehr gut organisiert. Die Madrilenen waren extrem gastfreundlich. Es war sehr guter öffentlicher Transport dorthin. Also es war eine sehr angenehme, wie es so schön heißt, Kongress Experience. Es wurde auch gefeiert, dass die ESC jetzt 75 Jahre alt ist. Das ist, glaube ich, auch eine der ältesten kardiologischen Gesellschaften, die international sind. Und den Kongress gibt es wohl seit 1953, als erstmals wirklich verschiedene Länder zum ESC-Kongress zusammengerufen haben. Die Hotlines waren natürlich wieder spannend. Das waren so über 40 wirklich große, lang erwartete, praxisrelevante Studien. Auch die Parallelpublikationen waren enorm. Also ich hatte jetzt Zahlen gelesen, dass 190 Studien parallel publiziert wurden, bis zu 18 im New England Journal. Also das ist schon eine ganze Menge an neuer Wissenschaft, neuen Leitlinien, die da rauskommen. Also wirklich geballte Informationen.
Ja, es war tatsächlich geprägt von ein bisschen auch Rückschau, hatte man das Gefühl. 75 Jahre, das hat die ESC auch gefeiert und war auch überall zu sehen. Ich fand auch das Kongresszentrum irgendwie beeindruckend nett. Zum einen natürlich sehr groß, weitläufig und überall Lecture Rooms und aber auch ruhige Sitzgelegenheiten. Aber zwischendurch war so ein freundlicher Außengang, den man immer mal wieder passiert hat. Also man hat zwischen den Vorträgen auch mal kurz Sonnenlicht gesehen, was fürs Gemüt, fand ich, sehr, sehr gut war und hilfreich. Das hat den Tag irgendwie ein bisschen entspannter gemacht, automatisch.
Ja, und natürlich das warme Wetter, der Sonnenschein bis abends. Da konnten wir sich auch mit Kollegen, Kolleginnen noch treffen und auch tatsächlich in der Stadt ein bisschen Zeit verbringen. Also sehr angenehme Erfahrung dort.
Also es gibt wahnsinnig viele Neuigkeiten, hast du gerade schon gesagt, ne? 190 Publikationen, die habe ich jetzt nicht alle gelesen bisher. Und du hast aber gesagt, du würdest damit gerne starten, obwohl ich eigentlich immer gerne mit den Leitlinien anfange, weil ich denke, das ist so das Highlight, über das dann am Ende alle reden. Aber ich finde es super, wenn wir vielleicht erstmal anfangen mit, welche Studie ist dir als erstes ins Auge gesprungen? Was sollte man da jetzt mitnehmen?
Ja, natürlich, du kennst dich im Detail damit aus und bist da wahrscheinlich jahrelang mit befasst gewesen. Aber die DIGIT-HF-Studie ist natürlich wirklich auch erwartet worden. Die ist eine Studie, die wirklich sehr groß ist, Investigator-Initiated. Ich finde es auch wahnsinnig spannend, dass man wirklich nochmal alte, uralte Medikamente neu bewertet. Und ich glaube, da sind wir gar nicht so weit entfernt von den Leitlinien. Also ich glaube, dass diese Studie wirklich in die nächsten Leitlinien eingehen wird. Aber ich kann ja mal so ein bisschen zum Hintergrund erzählen, warum ich das auch so toll fand. Und du kannst ja vielleicht auch aus eurer Perspektive, ihr habt es wahrscheinlich schon im Detail besprochen und habt noch viel mehr Gedanken dazu und Diskussionspunkte. Aber ich finde es einfach wirklich spannend. Wir kennen ja dieses digitales Purpurea, natürlich der rote Fingerhut, der darf in keinem Kräutergärtlein bei Burgen, Schlössern oder Ähnlichem fehlen. Also man wusste ja schon sehr, sehr lange, dass da irgendwelche Substanzen drin sind, das irgendwie mit heilende Wirkung haben kann. Und letztendlich am Ende des 18. Jahrhunderts hatte William Withering durch Therapie von Individuen mit unterschiedlichen Bestandteilen des Fingerhuts gezeigt, dass er bei der Wassersucht da tatsächlich Verbesserungen erzielen konnte. Und er hatte auch die Unterschiede zwischen der Toxizität, das ist ja das, was immer so mit Alarmzeichen digitales Toxizität verbunden war, Erbrechen, Durchfall, Sehstörung. Aber er hatte auch schon so eine Art therapeutische Dosierung, die für ihn überwiegend nachvollziehbar waren über die Diurese, nachgewiesen und gezeigt. Und dann gab es ja in den 60er Jahren, gab es kaum Medikamente bei Herzinsuffizienz, Herzschwäche. Und seitdem war es ja so, da hieß es ganz klar, das kranke Herz ruft nach Digitales. Das ist mehr oder weniger schon umgangssprachlich gewesen. Und dann wurde so lange teilweise dosiert, bis Farbsehstörungen waren. Dann waren wir bei der richtigen Dosierung gewesen. So wurde das propagiert. Dann kam 1997 die DIC-Studie raus, die gezeigt hat, dass tatsächlich kein Effekt auf die Gesamtsterblichkeit, aber eine Reduktion der Hospitalisierungsrate aufgrund von Herzinsuffizienzverschlechterungen nachgewiesen werden konnte. Aber die Begleittherapie damals, du weißt es, was war das? ACE-Hämmer und Diuretika, also überhaupt nicht ausgebaut. Und man hatte natürlich auch bei kleineren Studien und Beobachtungen, wahrscheinlich überwiegend aufgrund von Überdosierungen, unwillentlichen Überdosierungen, natürlich auch mehr Sterblichkeit gezeigt. An sich ist das ja Wahnsinn, was dieses Digitales alles kann. Das ist positiv inotrop, atmotrop. Was wir beim Vorhofflimmer ja insbesondere nutzen, ist die negative Tromotropie, aber ist auch negativ chronotrop. Also man hat so Gegenspieler, die da drin sind. Und dann ist jetzt die Frage, also ich habe noch im Studium gelernt, sehr vorsichtig dosieren und letztendlich ja auch nur bei Herzinsuffizienz und Vorhofflimmern und zur Frequenzkontrolle bei Vorhofflimmern einsetzen. Es gab also so Wellen, also totale Begeisterung und umso mehr, umso besser und dann fast die Verteufelung Digitales als Gift. Und ich glaube, das musste jetzt einmal etwas objektiviert und versachtlicht werden. Und da kommt ja von eurem Zentrum die Studie DigitHF, die 1200 Patienten, also eine große Anzahl an Patienten, Patientinnen eingeschlossen hat als internationale Studie. Und letztendlich finde ich das ein sehr praktisches Design. Also ich aus der Praxis, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich gebe ja eher Digoxin, aber ihr habt das in der Studie, habt Digitoxin gegeben und dann mit dieser 0,07 Milligramm Dosierung angefangen und dann nach Spiegel, so zwischen 8 und 18 Nanogramm per Milliliter gemessen nach 6 Wochen und dann ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger dosiert. Und dann hat
ganz bewusst, ne? Weil das eben nicht renal eliminiert wird und das möglicherweise ein Problem ist, warum das in diesen kranken Patienten dann eben auch akkumuliert und dann eher toxische Wirkungen
genau. Ne? Ich glaube, das ist ja so auch so ein bisschen so, wenn man so in die Pharmakologie reingeht und die Überlegung zu digital, es war ja auch die letzte Zeit eher so, dass man gesagt hat, wahrscheinlich wirkt es schon auch das Digoxin, das setze ich im klinischen Alltag eben häufiger ein, habe da mehr Erfahrung, eher die niedrige Dosierung und dann auch bei Frauen eher die niedrigere Dosierung. Und was dann gezeigt werden konnte nach Medium Follow-up von 36 Monaten, war dann tatsächlich eine signifikante Reduktion von Mortalität und Krankenhauseinweisungen. Und das ist natürlich auch, wenn die Studie hat sich relativ lange gezogen, ist aber doch, also heutzutage das noch zeigen zu können für Herzinsuffizienz, das ist schon sehr, sehr gut. Und es waren natürlich auch die gleich so, haben die wirklich SGLT2-Inhibitoren gehabt beispielsweise, hatten die wirklich eine optimale aktuelle Vierertherapie gehabt, die Fantastic Four, waren die alle drin. Und dadurch, dass der Einschlusszeitraum ja sehr, sehr lange war, waren tatsächlich auch anscheinend ausreichend Individuen in diesen Gruppen, die wirklich eine ganz moderne, aktuelle Therapie der Herzinsuffizienz hatten, bei Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion, sodass wirklich auch in diesem modernen Kollektiv gezeigt werden konnte, dass es anscheinend effektiv ist. Und die Diskutantin, die Theresa McDonald, die sprach jetzt von einer Redigitalisierung der Herzinsuffizienz. Und das fand ich eigentlich im Rahmen der vielen Digitalisierungsinitiativen ganz netten Hinweis. Und also ich fand, das ist wirklich eine super Studie, dass durchgehalten wurde. Es insgesamt sind es natürlich nicht so viele Ereignisse, weil es natürlich nicht die wie die DAPA-HF oder EMPEROR-Reduced-Studien mit über 4.000, über 3.000 Individuen. Aber ich glaube, ein klarer Benefit konnte gezeigt werden. Was ich so ein bisschen, wenn man das länger als die 36 Monate dann nachbeobachtet, dann gehen die Kurven so ein bisschen zusammen. Hattet ihr dafür eine Erklärung gehabt, die Überlebens- oder Inzidenzkurven?
Ja, das ist ein ungewohntes Bild, könnte man sagen. Aber auf der anderen Seite auch das Ehrlichere, wenn man die Daten so zeigt, wie sie waren. Der primäre Endpunkt war aber nach 36 Monaten und die Abbildung geht dann noch bis zu 6 oder sogar noch mehr Jahre. Ne? Und da werden es aber immer weniger Patienten auch. Und dann nähern sich solche Kurven auch wieder an. Das sind wir nicht gewohnt, weil man häufig dann eben am primären Endpunkt dann auch abschneidet. Das war, soweit ich weiß, Wunsch des Journals, dass man das so darstellt. Und das würde man wahrscheinlich auch in anderen großen Studien sehen, wenn man diese Daten so weiterführen würde, wie das da gemacht wurde.
Ja, ich glaube, es sind einfach wenig Individuen dann, die noch at risk sind. Es war ja auch so ein bisschen kritisiert worden, doch ein Loss to Follow-up in beiden Armen, was ja auch so manchmal die Kurven etwas angleicht. Nichtsdestotrotz, ich denke, die Sicherheit konnte belegt werden. Es ist anscheinend auch effektiv. Es ist deutlich günstiger aktuell noch als die SGLT2-Inhibitoren und ARNIs. Das heißt, also ich glaube, gerade wenn man weltweit, und es war ja auch der World Congress of Cardiology, denkt, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Studie, um die Herzinsuffizienztherapie zu erweitern bei unseren häufig ja doch sehr schwerkranken Patienten. Demnächst kommt ja noch, also ich glaube für 26 ist das angedacht, ist ja noch die holländische Studie zu Digoxin, die auch konzentrationsgesteuert geführt wird. Decision, deutlich weniger Individuen mit 982 Patienten. Ich bin gespannt, was da rauskommt und ich glaube, dann wird es neue Leitlinienempfehlungen geben und das die digitale Therapie vielleicht nochmal ein Revival erleben.
Ja, das Gute ist ja, die nächsten Herzinsuffizienzleitlinien kommen nächstes Jahr raus und da muss man ja eigentlich davon ausgehen, dass diese Studie jetzt auch noch in der Leitlinie berücksichtigt wird. In welcher Form dann, das werden wir natürlich sehen, aber zumindest wird das einfließen. Davon würde ich mal ausgehen.
Ja. Es wäre schön, wenn die holländische Studie noch mit reingeht, mit Decision, aber das wird wahrscheinlich dann zu knapp, weil das wissen wir ja von den Leitlinien, dass ja letztendlich mussten die schon fast fertig sein im Januar, Februar des Jahres. Und da wird das sicher eingehen, aber vielleicht noch stärker in Bezug auf digitales Präparate dann im Update, im nächsten.
Genau. Ja, also wichtige Studie. Und ich glaube auch ein Zeichen, dass es doch noch möglich ist, heutzutage auch noch IITs in dieser Größe zu machen. Wie du sagtest, das ist ein altes Medikament. Da gab es natürlich nur die Möglichkeit, entweder man macht es selber oder es wird diese Frage nie wieder beantwortet werden.
Ja, deshalb nochmal Congratulations zu den Autoren, den Studienleitern und dem Studienteam. Wirklich sehr gut.
Dann bleiben wir vielleicht mal bei alten Medikamenten, weil es gab auch noch ein paar Beta-Blocker-Studien, um in diesem Feld von alte Medikamente zu bleiben. Da denkt man ja eigentlich auch, ja gut, Beta-Blocker, da wissen wir alles, setzen wir halt ein. Was gab es da?
Ja, da gab es ja auch die zwei Studien, Reboot CNIC und die Beta-Ami-Dunblock-Studie. Beta-Blocker-Studien.
Schwierige Wörter schon mal, finde
ja,
ich.
Ja, ich kann erklären, warum das wohl so ist. Also letztendlich sind das ja auch nicht die ersten Studien zu Beta-Blockern. Seit den 80er Jahren sind ja sozusagen in den Leitlinien Post-Infarkt gibt es Beta-Blocker dazu. Damals gab es aber nicht die volle Revaskularisation. Damals gab es noch nicht mal die Statine breit eingesetzt. Wir hatten damals keine qualitativ hochwertige Versorgung mit Revaskularisation etc. Das heißt, das ist relativ lange tradiert. Neuere Untersuchungen zeigen da so ein bisschen Unterschiede. Wir hatten Studien gerade auch die letzten Jahre publiziert, dieses Reduce-Army-Studie, die keinen Vorteil hinsichtlich Mortalität oder Infarkte durch den langfristigen Einsatz von Beta-Blockern bei, und jetzt ist es wichtig, bei erhaltener Pumpfunktion. Also Reduce-Army hatte 50% Pumpfunktion eingeschlossen, an Metoprolol oder Bisoprolol gegeben. Das war zwischen 2017 und 2023 und 5020 Patientinnen eingeschlossen, die hatten eben keinen Vorteil wirklich gesehen. Und dann gibt es die Abbes-Studie, die hat geguckt, ob man in Beta-Blocker-Therapie fortsetze, die Individuen mit fortgesetzter Therapie längerfristig nach Herzinfarkt, die schnitten tatsächlich ein bisschen besser ab, aber letztendlich der primäre Endpunkt wurde auch Tod, erneuter Herzinfarkt, wurde nicht erreicht. Auch hier überwiegend Individuen mit normaler, mit erhaltener und vielleicht geringfügig reduzierter Pumpfunktion. Und jetzt kommen eben diese zwei Studien. Die eine, die spanische Studie, die Reboot-Studie mit mehr als 8000 Individuen eingeschlossen, die Beta-Blocker bekamen nach einem Herzinfarkt, also moderne Therapie, revaskularisiert etc. Und die zeigen konnte, dass eben kein großer Unterschied mit linksventrikulärer Ejektionsfraktion über 40% den Tod nicht wirklich verhindern konnte, Reinfarkt, Hospitalisierung für Herzinsuffizienz auch nicht wirklich optimieren konnte. Letztendlich waren das, ich habe mal mir ausgerechnet, das waren nur so 12%, die eine Ejektionsfraktion unter 50% hatten, also eigentlich so ähnlich so ein Kollektiv wie Reduce Army. Und die Studie war Open Label, relativ lange Einschlusszeit, beide neuen Studien hatten relativ lange Einschlusszeiten und tatsächlich heute nach der guten Revaskularisation und Begleittherapie eine geringe Ereignis. Rate, zudem auch relativ viel Crossover in beiden Gruppen, sodass das natürlich die etwas verwischt, die Ergebnisse. Und aber weil es ist eine spanische Studie, deshalb dieses CNIC, das ist wohl für das Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, das ist nämlich einer der Hauptförderer, deshalb muss das, glaube ich, da noch hinten dran genannt werden. Und dann die Beta-Ami-Dunblock-Studie. Die haben sehr früh nach Herzinfarkt randomisiert auf Beta-Blocker versus kein. Aber auch die hatten Einschlussprobleme, auch so ein bisschen pandemiebedingt. Deshalb ist das ein Zusammenschluss von zwei Studien von Dänemark, Dunblock, und Norwegen, Beta-Ami-Studie. Und die konnten bei Patienten mit mindestens 40% Ejektionsfraktionen ein geringfügig niedriges Risiko für Tod und Major Cardiovascular Events. Sie hatten breiteres Outcome, also sie hatten auch ungeplante koronare Revaskularisation, ischämischer Schlaganfall, Herzinsuffizienz, maligne ventrikuläre Arrhythmien mit eingeschlossen, konnten da eine Reduktion dieser Ereignisse zeigen. Das war ein Hazard Ratio von 0,85, also 15% Reduktion. Und dann will man natürlich diese Studien so ein bisschen übereinander legen. Und auch diese Studien hatten knapp 85% mit Ejektionsfraktion 50+. Und interessant finde ich dann diese Subgruppe mit dem 40-49%. Und da schien tatsächlich der Benefit etwas größer zu sein. Und das passt tatsächlich auch zu der Meta-Analyse, die ebenfalls parallel erschienen ist, wo Individuen mit geringfügig mildly reduced left ventricular ejection fraction meta-analysiert wurden, also Patient-Level-Meta-Analyse von Reboot, Betami, Dunblock und Capital RCT, mehr Trials. Und die konnten tatsächlich eine Verringerung des Composite-Endpoint von Gesamtmortalität, neuer Herzinfarkt und Herzinsuffizienz nachweisen. Und das war schon mit einem Hazard Ratio von 0,75 beträchtlich, fand ich. Also es waren dann so 33 Events für 1000 Patientenjahre, 43 in der Beta-Blocker-Arm und 43 pro 1000 Patientenjahre, die keinen Beta-Blocker bekommen haben. Das fand ich schon beachtlich. Und ich denke, dass wir daraus jetzt so ein bisschen unser klinisches Handeln entsprechend ableiten können. Klar ist, reduzierte Pumpfunktion, Herzinsuffizienz, da würden wir einen Beta-Blocker geben. Aber auch bei Patienten Ejektionsfraktion 40-50 würde man doch einen Beta-Blocker geben. Der Gewinn an Lebensjahren und reduzierten Ereignissen ist nicht weniger, aber er ist, denke ich, vorhanden, während dann 50% und mehr Ejektionsfraktion nach voller Revaskularisation dann, glaube ich, keinen Beta-Blocker braucht. Also können wir hier so eine differenziertere Therapie machen.
Ja, finde ich gut, dass du das sagst. Also es ist ja immer die Studien am besten, die dann irgendwas verändern auch in unserer Therapie. Hast du das schon umgesetzt?
Wir sind es jetzt am Diskutieren gemeinsam, aber letztendlich sind wir da relativ schnell immer in der Umsetzung. Und ich denke, dass wir das schon im Lauf dieser Woche und ab nächster Woche, wir haben ja interne Fortbildungen, hatten das gestern intensiv morgens diskutiert. Und ich denke, dass wir das jetzt wirklich zeitnah umsetzen werden. Denn wenn man solche Daten hat, und im Moment würden wir ja noch Herzinfarkt gleich Beta-Blocker geben. Und ich denke, das kann man jetzt wirklich differenzierter machen. Und wir würden das, auch wenn jetzt die Leitlinien, die sich sowieso nicht ganz klar in diesem Bereich äußern, nicht umgeschrieben sind bisher, aber würden wir das umsetzen. Denn dazu sind ja diese gut gepowerten Studien, diese Meta-Analysen da. Man darf ja dann auch, Leitlinien sind Leitlinien, man darf ja dann auch neue Evidenz mit einfließen lassen und individuell therapieren.
Unbedingt. Vielleicht noch das war jetzt ein Studienpaket, Doppelpack. Mhm. Es gab aber noch mehr Pakete zum Thema duale Plättchenhemmung. Das ist immer ein schwer verdauliches Thema. Vielleicht kannst du einen kurzen Überblick geben. Es gab die Dual ACS-Studie, Target First und Neo Mindset. Was kannst du uns damit mitgeben?
Ja, eigentlich kann man das relativ kurz zusammenfassen. Also wir haben ja schon ganz, wir haben ganz viele Studien von Ultimate DAP, TPAS. Die größte war die mit Ticagrelor und Aspirin, die Twilight-Studie, die schon so unser Denken geändert hat, und Tico-Studien und letztendlich auch ganz viele Beobachtungsstudien, von denen wir wissen, dass wir nach Revaskularisation, Herzinfarkt, ACS wahrscheinlich mit den modernen Strategien, mit der Revaskularisation, mit den modernen Stent-Plattformen, mit insbesondere auch der Bildgebung, IVUS oder OCT, optische Kohärenztomographie, dass wir wirklich eine super Apposition, Expansion haben und die Läsionen optimal abdecken und nicht in Plaques landen, dass wir damit wirklich ein Rezidivrisiko. Wir haben ja immer Angst vor erneuter Revaskularisation, Stenose in dem Gefäß oder gar Stentthrombose. Das sind ja dann die akut fatalen Ereignisse, die auftreten können, dass wir das wirklich sehr stark reduzieren können. Und meines Erachtens nach gehen die meisten Studien in diese Richtung. Wir hatten jetzt insbesondere zwei Studien, die auch im New England Journal dann publiziert wurden, die Target First. Es geht ja dann immer darum, duale Blättchenhemmung ist ja schön, verhindert wahrscheinlich ischämische Ereignisse. Target war Tod, Myokardinfarkt, Stentthrombose, Stroke oder Major Bleeding, also kombinierte Endpunkt, beziehungsweise dann die Blutung. Und die konnten bei 2246 Individuen zeigen, dass tatsächlich ischämisch über den Zeitraum Nichtunterlegenheit war. Das war auch so gepowert auf Nichtunterlegenheit, aber besser in Bezug auf Blutung superior. Sie haben runter dosiert von dualer Blättchenhemmung nach einem Monat randomisiert, dann Single Antiplatelet Therapie mit einem P2Y12-Inhibitor. Da haben wir jetzt ganz viele Studien gesehen, Twilight nach 3 Monaten, nach 1 Monat. Also so weit runter hat man sich schon gewagt und das scheint auch zu funktionieren. Wir haben also keinen übermäßigen Stentthrombosen und wir haben klar zu erwarten, natürlich immer, indem wenn wir Dualblättchenhemmung, mehr Blutung. Ist jetzt die Neo-Mindset-Studie mit 3400 Patienten, widerspricht die dem, weil die hat ein primäres ischämisches Outcome für Non-Inferiorität, also wieder Mortalität, Myokardinfarkt, Schlaganfall und dringliche Target-Vessel, Revaskularisation und dann natürlich wieder Blutung auf der anderen Seite, auf Superiority getestet, konnte keinen Unterschied zeigen, beziehungsweise eher so ein bisschen höheres Risiko. 12 Patienten mit Stentthrombose in der Monotherapie und 4 in der dualen Antiplättchentherapie. Und guckt man sich das aber genauer an, die haben innerhalb von 4 Tagen nach Revaskularisation, das heißt in der ganz frühen Phase, wenn wir noch die maximale inflammatorische Komponente, oxidativen Stress, wenn wir noch in der Akutphase sind, randomisiert und dann auch schon die Monotherapie durchgeführt. Und schaut man sich die Kurven an, dann ist es so, dass wirklich innerhalb des ersten Monats die Ereignisse aufgetreten sind. Und danach verlaufen die Kurven für Mortalität, Myokardinfarkt, Schlaganfall, erneute Revaskularisation in dem Gefäß verlaufen parallel. Das heißt, es ist wirklich diese kritischen 30 Tage wahrscheinlich, mindestens 14, wahrscheinlich 30 Tage, wo wir wirklich eine intensivierte Plättchenhemmung brauchen. Und das ist ja auch das, was die Vorhofflimmer-Leitlinien, da war ich für das Kapitel zuständig, nach akutem Koronarsyndrom, da haben wir gesagt, auch basierend auf der Evidenz, wirklich für 30 Tage bei komplexerer Revaskularisation, wirklich 30 Tage wirklich gegebenenfalls eine Triple-Therapie durchführen mit Clopidogrel, Aspirin und einem ORAC. Das ist jetzt ein bisschen anderer Bereich, aber auch da sind diese 30 Tage der eine Monat das Entscheidende. Und ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Und ich bin mittlerweile so, dass ich sage, wenn das eine relativ simple Stenose war, wenn das Outcome der Revaskularisation sehr gut ist, kann man wirklich auf 4 bis 6 Wochen wahrscheinlich verkürzen, während natürlich bei komplexem Hautstamm, bei viel Thrombuslast oder so, ich durchaus auch länger weiterhin therapieren würde. Spannend vielleicht in dem Kontext, wenn wir immer um Blutung geht, dass duale Plättchenhemmung, dass da die Kurven mit Blutung natürlich immer über die Zeit weiter auseinandergehen. Die laufen nicht parallel. Duale Plättchenhemmung geht immer mit mehr Risiko für Blutung einher und das akkumuliert über die Zeit. Also ich glaube, wir können verkürzen, auch nach dem akuten Koronarsyndrom, wenn wir sicher sind, dass es keine komplexen Läsionen sind, wenn das wirklich gut revaskularisiert ist, keine hohe Thrombuslast, können wir verkürzen, aber wir sollten es nicht unter 30 Tage machen.
Ja, das ist ja schon sehr konkret eigentlich und auch wieder etwas, womit man arbeiten kann offensichtlich. Gute Ergebnisse. Das waren jetzt, ich habe nicht genau mitgezählt, waren das jetzt 8 Studien, über die wir jetzt schon sehr lange gesprochen haben? Das heißt, die anderen 182,
Kommen wir nicht dazu?
die müssen wir, ja, die müssen wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt diskutieren oder erstmal lesen. Ich würde nämlich gerne nochmal auf die Leitlinien
Ja.
zu sprechen kommen, die ja auch jedes Jahr neu vorgestellt werden und die so unmittelbar sich auf unsere Praxis auch auswirken. Also es gab 4 neue Leitlinien dieses Jahr, ne? Myokarditis, Perikarditis, Dyslipidemien, Herzklappenerkrankungen und kardiovaskuläre Erkrankungen in der Schwangerschaft. Auf welche hast du gewartet? Vielleicht frage ich das mal.
Ja, natürlich habe ich auf die Klappenleitlinien gewartet, aber am spannendsten fand ich letztendlich dann doch die Perimyokarditis oder Myoperikarditis-Leitlinien, denn die gab es ja eigentlich vorher noch nicht und das war ein richtiger Kraftaufwand. Professor Jeanette Schulz-Menger von der Charité in Berlin war ja da eine der Taskforce-Vorsitzende mit Massimo Imazio von Italien. Und Perikarditis, das gab es ja seit 2015 schon mal. Myokarditis gab es eigentlich gar nicht so individuell. Und das ist, also muss man sich, glaube ich, wirklich auch nochmal vertiefend reinlesen, weil da doch sehr, sehr viel Information drin ist, die man so kompakt bisher gar nicht, also ich kannte sie so kompakt gar nicht. Allein schon die Abkürzung von IMPS, das steht für Inflammatory Myopericardial Syndrome, ist schon neu. Ich glaube, die müssen sich viele erstmal auf der Zunge zergehen lassen und sich merken. Parallel gibt es auch gleich Patientenleitlinien. Das ist ja ganz wichtig bei den aktuellen ESC-Leitlinien, dass es noch in Patienten Form, verständlicher Form, Praxisleitlinien, ganz kurzer Form gibt. Das Ganze wird ja dann einmal von 100 Reviewern plus minus gereviewt. Also das ist ein Riesenaufwand. Das geht 2 Jahre lang, wirklich die Vorbereitung, um dann im modifizierten Delphi-Prozess wirklich auch zu Konklusionen zu kommen und zu Empfehlungen zu kommen. Und was ich gut finde, denn das ist ja auch das, was wir so in dem klinischen Alltag sehen, dass das von einem Spektrum ausgegangen wird, denn meistens haben wir ja, wenn wir eine Myokarditis haben, haben wir ja auch eine Perikarditis und wenn wir eine Perikarditis haben, manchmal auch eine Myokarditis, häufig ähnliche Ätiologien, wirklich starke Überlappung in beiden Bereichen. Das sieht man ganz gut im MRT. Das ist auch einer der Schwerpunkte dieser Leitlinien, die Bildgebung, die natürlich auch durch Jeanette Schulz-Menger da ganz in den Vordergrund getreten ist und ja auch wirklich in der modernen Kardiologie zur Abklärung beiträgt. Also das ist ja das, was wir mit als erstes machen, wenn sich das nicht hyperakut äußert und wir direkt über den Herzkatheter gehen. Und wichtig war den Autoren, dass sie so Flowcharts, das ist ja bei den aktuellen Leitlinien immer drin, dass man wirklich so Handlungsverläufe, Handlungspfade, Entscheidungspfade hat. Und sie haben hier gesagt, sie haben wollen sehr, sehr wollen die unterschiedlichen Pfade für stationäre Notaufnahmepatienten, stabile Patienten strukturieren und das Ganze auch so ein bisschen symptombasiert. Womit kommt der Patient, die Patientin? Ist es eher Chest Pain? Ist es mit Arrhythmie? Ist es der Herzinsuffizienz-Phänotyp, der im Vordergrund steht? Wie kommt der? Und entsprechend dieser Hauptsymptomatik wird dann weiter abgeklärt und therapiert. Und ja, das Genetik wird auch, es war auch einer der Punkte, den ich wichtig fand, der bei mir bisher, ich weiß nicht, wie es bei dir oder bei euch ist, bei der Perimyokarditis nicht so eine große Rolle in meinem Bewusstsein gespielt hat oder in der Abklärung gespielt hat. Also hier wird davon ausgegangen, dass die Genetik von Patienten in dem Zusammenspiel zwischen Autoinflammation, Autoimmunität und damit auch Rekurrenz, insbesondere wenn mehrfach Rekurrenzen da sind, wirklich eine ganz entscheidende Rolle spielt und damit abgeklärt werden soll. bei Perikarditis spricht auf genetische Komponente zudem das Nicht-Ansprechen auf Kolchizin wohl hin. Positive Familienanamnese, ganz klar, kann auf eine Genetik hindeuten. Mehr inflammatorische Phänotypen. Und das sollte dann eine genetische Abklärung triggern. Ich weiß nicht, macht ihr das? Habt ihr das bisher gemacht? Wir haben es bisher eigentlich für Perimyokarditis noch nicht in dem Ausmaß gemacht, und wenn es nicht um Herzinsuffizienz ging.
Nee, ehrlich gesagt war das auch etwas, worüber ich gestolpert bin. Wir machen hier viel Genetik, gerade auch bei Kardiomyopathien und bei Kanalopathien sowieso schon lange. Aber bei Myokarditis oder gar bei Perikarditis hatte ich es so gar nicht so richtig auf dem Schirm. Also es ist etwas, wo man nochmal genauer hingucken muss jetzt demnächst.
Dann nicht überrascht hat mich, dass Sie haben das so an so 10 Punkten, glaube ich, zusammen die einzelnen Kapitel aufgehängt, die Red Flags für ein EMPS. Und das ist, glaube ich, für uns in der klinischen Routine relativ klar, wenn wir letztendlich grippeartige Symptome, das fragen wir ab, oder Gastroenteritis in der kurzen Vergangenheit, Brustschmerzen, gerade bei jüngeren Patienten, Palpitationen, Herzinsuffizienzsymptome, EKG-Veränderungen, ventrikuläre Arrhythmien oder ähnliches. Das ist für eine Myokarditis als Red Flags, das war jetzt irgendwie nicht neu, das war, ist, glaube ich, lehrbuchmäßig eher das Wissen, also da denken wir ja dann dran. Ebenfalls für die Perikarditis natürlich Gastroenteritis in der kurzen Vergangenheit oder grippeähnliche Symptome, Pleuritis, Perikardreiben oder ähnliches in der klinischen Untersuchung. Das lenkt uns ja schon dahin. Aber diese Symptome und Zeichen sind wahrscheinlich sogar auch für Rezidive relevant. Wenn die vorliegen, dann hat man ein höheres Rezidivrisiko. Also das war mir neu. Ich hatte schon gesagt, dass so ein bisschen nicht mehr nur das EKG und Echo als Basic-Tools natürlich wichtig sind, sondern dass das kardiovaskuläre MRT ganz, ganz in den Vordergrund gestellt wird. Und ich glaube, mit den aktuellen Modalitäten, wenn man wirklich jemanden kann, der wirklich so richtig gute kardiovaskuläres Imaging, MRT-Diagnostik und machen kann, bringt das sehr, sehr viel weiter, um schon stattgehabte, reversible, irreversible Befunde zu identifizieren, das Ödem, die Fibrose abzuschätzen. Und jetzt hieß es in den Leitlinien, dass tatsächlich eine definitive Diagnosestellung nicht invasiv mit der MRT relativ unkompliziert möglich ist und bei unkomplizierten Fällen auch wirklich vollkommen ausreichend ist. Das ist in den ACC-Leitlinien auch so. Da wird auch die Rolle der MRT betont. Und das ist natürlich jetzt aus dem Herzkatheter kommt, ist dann mal ein bisschen die Frage, wo ordnet man jetzt die Myokardbiopsie ein? Die bleibt natürlich weiter erhalten für Hochrisikopatienten, für intermediäre Fälle oder bei denen, wo man wirklich dann überlegen muss, würde der Histophänotyp helfen bei der finalen Therapie? Also ist das behandlungsrelevant? Und bei mir ist es so, wenn ich herzinsuffiziente Patientinnen habe, akut, hyperakut, und vielleicht sogar, das ist immer bei uns so das Schreckgespenst, die Riesenzellmyokarditis im Raume stellt, dann bin ich immer für eine schnelle Biopsie, die dann auch schnell diagnostiziert wird, dass man wirklich mit der lebensrettenden Therapie dann anfangen kann. Und ja, sonst weitere Punkte. Was war noch, was ich auch spannend fand, ist gerade, wir sind ja im Moment, haben wir ja noch nicht so, wenn jemand eine Myokarditis hat, sagen wir ja dann so grob immer mal ein halbes Jahr bitte keinen Sport.
Genau, das fand ich auch interessant. Ja. Da gibt es eine neue Empfehlung.
Ja, genau. Und das finde ich auch gut, denn wir haben ja tatsächlich häufig junge Patientinnen und Patienten. Und wenn man das wirklich so diagnostiziert, dann ein bisschen Myokardödem, ein bisschen Perimyokarditis, weil sie einen grippalen Infekt hatten, und dann zu sagen, wenn die sportlich sind und das auch gerne in der Freizeit machen, dann zu sagen, jetzt 6 Monate nicht mehr, sondern die neuen Leitlinien sagen, gerade bei jungen Patienten, keine Restriktion. Sie hielten diese 6 Monate, Sie haben ja recht, willkürlich, dass man keinen Sport machen kann. Und wenn mildes EMPS vorliegt, dann sollte man allerdings 1 Monat langsam machen, keinen Sport machen und dann nochmal individualisiert das reevaluieren, nochmal klinisch sehen, gegebenenfalls nochmal Biomarker machen und dann aber auch von dem One-Size-Fits-All abkommen und wirklich individuell dann auch den Sport wieder erlauben.
Ja, also da steckt anscheinend viel drin in dieser Leitlinie, aber auch da finde ich es gut und das machen die ESC-Leitlinien schon die letzten Jahre immer, dass sie davon ausgehen, wie kommt der Patient eigentlich in das klinische Setting, ne? Dass man ausgeht von Symptomen oder von bestimmten Befunden, die einen dann auf die Diagnose bringen. Ich finde, so sollte man auch zukünftig Leitlinien verfassen, weil das auch der klinische Alltag ist. Da hat man nicht erst die Diagnose und überlegt sich dann, wie könnte der Patient dazu aussehen.
Ja, genau. Was Sie auch propagieren.
Die Leitlinie, ja, über die wir aber auch noch sprechen müssen, ist vielleicht die Klappenleitlinie kurz. Es sei denn, du sagst, da kam jetzt gar nichts Überraschendes.
Ja, das stimmt auch nicht. Das ist zu hart gesagt. Und mich interessiert natürlich insbesondere der TAVI-Bereich. Und da gab es sozusagen sehr stark antizipierte Neuerungen, die wir jetzt auch in die Klinik umsetzen können. Man muss sagen, in vorauseilend haben wir das auch schon ein bisschen gemacht. Hier am Zentrum ist ja die Dedicate-Studie beispielsweise durchgeführt worden mit chirurgischen versus interventionellem Klappenersatz bei auch Individuen, die niedrigeres operatives Risiko haben, die dann klar positiv ausgegangen war für die TAVI. Also auch das insgesamt gab es wohl zusammengefasst, hatte ich gelesen, 21 neue Empfehlungen, 50 wurden revidiert. Also da ist schon ein bisschen Änderung drin. Auch da, wie du sagtest, die Patientenpräferenzen und Ziele sind im Vordergrund, sind zwei Patientinnenvertreter auch mit auf den Leitlinien gewesen. Also das wird tatsächlich sehr, sehr ernst genommen von der ESC. Und das Nächste ist natürlich, aber da haben wir es tatsächlich schon etabliert, das Heart Team. Denn ob es jetzt die Perimyokarditis-Leitlinien sind oder ob es die Schwangerschaftsleitlinien sind oder ob es, dann gab es ein Konsensus-Statement zu Mental Health, mentaler Gesundheit. Es wird immer ein Team gefordert. Das ist natürlich nicht immer so einfach, so ein Team zusammenzustellen. Letztendlich machen wir das ja auch an Zentren, ist das ja relativ gut möglich, dass wir die Experten, Expertinnen von unterschiedlichen Bereichen an der Hand haben und gemeinsam das besprechen. Aber das Herzteam, das Heart-Team, das gibt es natürlich. Und das ist mehr oder weniger institutionalisiert. Das ist, muss an einem Herzklappenzentrum 24/7 verfügbar sein. Wir treffen uns bei unserem Herzteam täglich, um gemeinsam die Fälle inklusive Bildgebung, inklusive Klinik, inklusive was der Patient, Patientenwunsch ist, zu besprechen. Es wird darauf hingewiesen, dass natürlich Zentren möglichst zentrumsbasiert passiert, denn es ist der Klappenersatz oder Klappenrepair, weil es natürlich ganz klare Zusammenhänge zwischen Volumen und Outcome gibt. Das ist nicht zu verneinen, das wurde nochmal betont und es gibt auch da sehr schöne Flowcharts für die einzelnen Klappen von der Pathophysiologie über die Therapie. Was nochmal in den Vordergrund gestellt wird, ist auch hier das multimodale Imaging, das jetzt immer weiter, gerade im TAVI-Bereich natürlich das CT mit einbezieht. Also wir machen ja unsere TAVIs immer mit Klappen-CT zur Planung, TTE und transösophageale Echokardiographie natürlich die Grundlage zur Diagnose. Die transösophageale Echokardiographie hilft uns dann nochmal beim Verständnis der Klappenpathologie und das Cardio-MRT jetzt bei uns nicht so häufig eingesetzt im TAVI-Bereich, hilft aber auch zum Beispiel für die myokardiale Fibrose-Abschätzung oder Ähnliches. Und was ich wichtig finde, was jetzt auch eine Neuerung ist, ist das Aortenklappen-Calcium als Calcium-Score. Das haben wir jetzt schon seit Jahren eigentlich genutzt, gerade wenn uns der Gradient nicht ganz überzeugt, die echokardiografischen Aortenklappenflächen, man so ein bisschen mit dem Schlagvolumen an den Grenzen ist, Low Flow, Low Gradient oder doch vielleicht keine signifikante Aortenklappenstenose. Wir setzen eigentlich das Dopamin-Stress-Echo relativ selten ein, sondern haben uns schon lange auf das Calcium, die Kalzifizierung im Bereich der Klappe-Klappenring verlassen. Und das wird jetzt auch durch die Leitlinien gestützt. Ich glaube, so eine wichtige Sache ist noch, die wir auch lange vorab diskutiert haben und die jetzt sich letztendlich auch in Leitlinien umgesetzt hatte, ist von der Early-TAVA-Studie, soll man nicht auch asymptomatische Aortenklappenstenosen schon intervenieren und versorgen. Die Studie hatte relativ viel Crossover und es hatte so ein paar Limitationen gehabt, aber letztendlich konnte sie zeigen, dass es sicher ist, auch einen frühen Aortenklappenersatz bei asymptomatischer hochgradiger Aortenklappenstenose durchzuführen. Und die aktuellen Leitlinien haben jetzt eine neue Empfehlung, eben, dass die Intervention entsprechend berücksichtigt werden sollte bei hochgradiger, schwerer Aortenklappenstenose als Alternative zur Surveillance. Das war der Kontrollarm in der Early-TAVA-Studie. Und das hat jetzt eine 2a-Empfehlung bekommen. Und das finde ich auch gerechtfertigt, dass man das gibt. Zudem für uns auch noch wichtig ist, dass tatsächlich, wir haben ja bisher, ihr macht das wahrscheinlich ähnlich, fast alle TAVI-Patientinnen vorher angiografiert aufgrund der hohen Komorbidität mit koronarer Herzerkrankung. Aber bei Patienten mit einem niedrigeren Prätestwahrscheinlichkeit, maximal 50%, darf man jetzt auch ein Koronar-CT machen zum Ausschluss einer relevanten koronaren Herzerkrankung.
Und, was es ganz bequem macht, weil die ja sowieso für die Planung ein CT bekommen. Das lässt das Ganze schon zusammenraffen, was alles so zu tun ist an Vordiagnostik, bevor es dann wirklich in die Prozedur geht.
Genau, genau, eben, das wird super. Und dann auch auf die Dedicate-Studie auf der Dedicate-Studie mit basierend ist, dass wir jetzt eine Empfehlung auch haben, 1a bei Patienten über 70 oder älter, bei atrikuspidaler Aortenklappe, unter 70 weiterhin bei niedrigem chirurgischen Risiko, chirurgischer Klappenersatz, aber für alle für alle anderen Patientinnen, Kandidaten für Aortenklappen dürfen wir das im Hard-Team mit einer 1b Empfehlung selber gemeinsam entscheiden. Und da kommt man dann auch so ein bisschen in dieses Lebenszeit-Management von Klappen, also früher Klappenersatz natürlich eher so ein bisschen eher in die chirurgische Richtung, weil Folgeprozeduren abzuschätzen sind. Natürlich auch weiterhin die bikuspide Klappe, obwohl wir dürfen auch, wenn die Morphologie, wenn die Anatomie einigermaßen das hergibt, dürfen wir auch mit einer 2b-Empfehlung bikuspide Aortenklappen interventionell versorgen und dürfen das jetzt auch umsetzen, was wir tatsächlich schon bei Patientinnen und Patienten, die ein extrem hohes chirurgisches Risiko hatten, auch bereits in der Vergangenheit umgesetzt haben und dort interventionellen Klappenersatz durchgeführt haben. Also das waren so ein bisschen die Highlights, die ich mir rausgesucht habe, die wichtig für meinen klinischen Alltag sind, also Lifetime-Management, dass man nochmal gemeinsam dann auch, da kommt wieder der Patient, die Patientin ins Spiel, gemeinsam überlegt, was jetzt wirklich der beste Weg ist für den Klappenersatz bei hochgradiger Aortenklappenstenose.
Lifetime-Management ist ein sehr gutes Stichwort. Time-Management sagt mir nämlich, dass wir nicht über alle Leitlinien werden sprechen können. Müssen wir aber auch gar nicht, ich weiß gar nicht, ob du alle schon gelesen hast.
Ja, im Detail auf keinen Fall. Aber ich pick mir immer die spannenden Sachen raus. Das sind ja wirklich fantastische Dokumente. Und wenn man überlegt, wie lang das auch diese, also wie wirklich, wie exzellent ausgearbeitet diese einzelnen Abschnitte sind, wie oft revidiert und tatsächlich auch diese, ich sagte ja, 100 bis zu 100 Reviewer, da kommt ja auch nochmal Input. Also da ist wirklich schon kondensierte Informationen drin. Das kann man nicht mal so an einem Abend durchlesen. Also ich bin bei Weitem noch nicht so weit, alle gelesen zu haben.
Also Dyslipidämie-Leitlinie, glaube ich, ist auch nochmal sehr umfangreich, aber wenig überraschend, finde ich. Einfach ein bisschen klarer, strukturiert und schon auch mit neuen Empfehlungen, auch was so die medikamentöse Therapie anging, fand ich. Ich finde die Schwangerschaftsleitlinie, die sollte man sich auch angucken, ist es einfach selten, aber sehr gut geschrieben. Du hast es eben auch angesprochen, eins der Konsensusdokumente war noch ein Konsensusdokument zu den kardiovaskulären Erkrankungen und psychischen Erkrankungen. Und das ist ein erstaunlich umfangreiches Konsensusdokument, die ja meistens so halt so ein paar Statements natürlich haben, aber hier sehr, sehr ausführlich auf verschiedene Aspekte, die uns immer wieder begegnen, glaube ich, eingehen. Was auch vorgestellt wurde, kurz vor dem ESC-Kongress, war der ESC-Chat. Ich weiß nicht, ob du das schon ausprobiert hast.
Zu den Leitlinien? Nee, habe ich noch nicht ausprobiert.
Also letztlich ein Chatbot. Ein Chatbot basierend auf einem Large Language Model, wo man eingeben kann, mein Patient hat eine schlechte Pumpfunktion und eine Aortenstenose, was sollte ich jetzt machen oder welche Diagnostik sollte ich jetzt fahren oder welche Therapie ist jetzt indiziert? Und dann gibt dir dieses KI-System basierend auf den Leitlinien eine Empfehlung mit sehr gut formuliertem Text, aber eben auch den Quellenangaben hier in der Leitlinie V.O. Flimmern von 2024, steht in Kapitel 7.5, dass man eine Antikoagulation einrichten sollte oder so. Und das funktioniert sehr gut und kann man einfach nutzen mit seinem ESC-Account und dann halt mal chatten. Ich glaube, das ist vielleicht gerade, wenn man sich einem Thema neu nähert, durchaus hilfreich. Ansonsten lohnt es sich aber auch, in diese ESC-Leitlinien-Flowchart zu schauen, die ja auch immer sehr, finde ich, konkret sind und wo man sich gut durcharbeiten kann einfach. Ne?
Ja, toll. Nee, diesen Chat, das hatte ich auch bisher, das wurde ja mehrfach vorgestellt, dass man den nutzen kann. Und ich glaube auch dadurch, dass der ja wirklich auf dem Leitlinientext und den Leitlinien basiert ist, ist der ja auch absolut zuverlässig. Mhm. Der wird ja jetzt nicht halluzinieren und irgendwas erzählen, sondern, wie du sagst, die Quellen angeben. Das muss ich tatsächlich mal ausprobieren.
Sehr gut. Renate, in der letzten Runde für diesen Podcast frage ich meine Gäste meistens nach ihren drei Do's und drei Don'ts. Und das ist natürlich bei einem Kongress, bei einer Kongressepisode vielleicht gar nicht so einfach. Aber was sind deine Takeaways aus dem ESC-Kongress dieses Jahr?
Ja, also meine Takeaways, das sind gar nicht so Do's and Don'ts. Also das geht schon gar nicht mehr so black and white. So mit den Beta-Blocker, deshalb hatte ich das ja vorgestellt, weil das für mich immer so im Vordergrund steht, Beta-Blocker, Digitales und Plättchen. Also das wird so ein bisschen, wird meinen Alltag beeinflussen. Ansonsten finde ich auch ganz toll, dass König Philippe VI., es war ja der letzte Tag gewesen. Ich kam mit meinem Koffer da an und dachte, normalerweise kommst du ja in den Kongress rein ohne Probleme. Und am letzten Tag auf einmal, ich musste schnell zum Council-Meeting und dann hieß es, nee, so schnell geht das nicht, hier in die Schlange und bitteschön Kofferkontrolle, also wie am Flughafen, Durchleuchtung und Security-Check. Und wie sich rausstellte, kam dann, oder es war geplant, dass der König Philippe kam, seine Gesundheitsministerin und die zusammen mit Valentin Fuster und Thomas Lüscher, ESC-Präsidenten, tatsächlich die Bedeutung des Herzens und kardiovaskulären Medizin in der Gesellschaft beleuchtet haben, nochmal auf dem Podium. Und das fand ich sehr wichtig und finde es auch wichtig als Du für eine Fachgesellschaft, die wir ja hoch spezialisiert sind, dass wir aber trotzdem den Blick für das Umfeld und eben auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind ja Volkserkrankungen größtenteils nicht verlieren, sondern wirklich auch so Kongresse nutzen, um das in die Bevölkerung reinzutragen und die Awareness auch für kardiovaskuläre Erkrankungen zu erhöhen. Und natürlich viele Do's und Don'ts aus den Leitlinien, denn ich glaube, wenn man die jetzt umsetzt, kann man tatsächlich Leben verbessern, Leben retten sogar, denn das sind ja Studien eingeflossen, die Überlegenheit für Mortalität, für schwere kardiovaskuläre Ereignisse gezeigt haben. Das heißt, Implementierung ist ein absolutes Do. So schnell wie möglich die neuen Erkenntnisse, die neuen Leitlinien implementieren. Und wo ich noch nicht weiß,
schwer
ob
genug.
Und wo ich noch nicht weiß, ob Do's oder Don'ts, ist mit Artificial Intelligence. Das ist ja da in aller Munde. Ich habe aber keine einzige überzeugende Studie gesehen, die den praktischen Nutzen und die Implementierung nachgewiesen hat. Also man kann natürlich mit AI basierend auf Electronic Health Records, Chris Gayle hatte die Find-AF-Studie vorgestellt oder ein Mitarbeiter von ihm, kann man natürlich Individuen mit erhöhtem Risiko identifizieren. Aber dass das wirklich Outcomes verbessert, das konnte noch nicht gezeigt werden. Deshalb ist für mich AI im Moment noch nicht so ganz das absolute Do, sondern eher noch auf der Seite maybe do not. Und was AI, das konnte ich selber ausprobieren, nicht kann. Wir hatten, das war total lustig, wir hatten am letzten Tag auf der ESC, nein, am Sonntag, Nachmittag auf der ESC-TV-Stage hatten wir einen AI-Hackathon. Ich als nicht AI-Person, wir lassen zwar AI rechnen, aber ich kenne mich ja mit Hacken überhaupt nicht aus. Naja, ich hatte zum Glück Nico Brüning an der Seite und wir sollten dann Global Health Probleme in 30 Minuten mit Hilfe von ChatGPT lösen. Ich kann dir sagen, wir sind kläglich gescheitert.
Ja, sehr gut. Aber auch das muss man ja, glaube ich, erkennen und auch im Moment diskutieren. AI ist in aller Munde, aber noch nicht die Lösung für alles. Liebe Renate, vielen, vielen Dank, dass du hier uns deine Erfahrungen und auch so viele Studienergebnisse mitgebracht hast vom ESC-Kongress. Das ist gar nicht so leicht, mal eben nicht über ein Thema hier sich zu unterhalten, sondern einen ganzen Kongress mitzubringen. Also vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich haben wir nicht alles diskutiert, was auf so einem Riesenkongress passiert ist. Aber ich glaube, wir haben ganz gut transportiert, dass einiges passiert ist und dass es sich lohnt, in diese 182 Paper dann auch noch reinzugucken, die du uns in Aussicht gestellt hast. Ja, also vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch. Also ich hätte gerne noch weiter diskutiert mit dir, aber dazu werden sich auch demnächst Gelegenheiten ergeben. Vielen Dank für die Einladung und ja, jetzt lass uns an die Implementierung machen.
Sehr gut. Das ist ein gutes Schlusswort. Und wie geht's sonst weiter beim CardioBeat Podcast? In der nächsten Folge werden wir über die hypertrophe Kardiomyopathie sprechen. Und ich bin mal gespannt, ob mein Gast, das wird Professor Knebel aus Berlin sein, ob der auch noch mal ein paar neue ESC-Studien mitbringen wird. Es gab nämlich genau zu diesem Thema auch ein paar, auch nur England Journal Paper während des ESC-Kongresses. Das heißt, wir haben da heute sehr gut ausgeklammert und werden da beim nächsten Mal hoffentlich auch weiter darüber sprechen. Also ich freue mich, wenn Sie auch wieder mit dabei sind bei CardioBeat, der Cardio-Podcast.
Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.